Einsamkeit, könnte man jetzt so etwas trivial sagen, ist auch ein großer Schmerz und Schmerz will betäubt werden. Und ich habe das zum Beispiel mit Drogen gemacht. Wir haben jeden Morgen 5, 6 Tage, 2 Jahre lang um 8 Uhr telefoniert, eine halbe bis dreiviertel Stunde.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Ja, in unserer heutigen Folge geht es um ein gesamtgesellschaftliches Thema, das jeden betrifft oder betreffen kann, alle Geschlechter, alle Bevölkerungsgruppen, jeden Alters. Es geht um die Einsamkeit und das ist häufig auch mit einem großen Schamgefühl behaftet. Und ich freue mich, jetzt mit dem Autor Daniel Haas sprechen zu können. Der hat nämlich genau zu diesem ganz brisanten Thema ein sehr interessantes Buch veröffentlicht. Herzlich willkommen, Daniel, hier bei uns bei Help FM.
Hallo.
Daniel, wie fühlst du dich gerade? Würdest du sagen, du fühlst dich einsam?
Nein, aktuell fühle ich mich nicht einsam. Das Einsamkeitsempfinden, das kommt so in Wellen und die Phase, in der ich mich tatsächlich dauerhaft sehr einsam gefühlt habe, die ist vielleicht nicht überstanden oder das ist noch nicht ad acta gelegt, das Thema, aber es ist sehr viel milder geworden, dieses Empfinden.
Ich habe ganz bewusst gefragt, wie du dich fühlst oder wie du es empfindest, weil ich finde, da gibt es so zwei Seiten, die man betrachten muss. Und es gibt vielleicht eine objektive Einsamkeit, wo man sagen muss, okay, dieser Mensch lebt sehr zurückgezogen, ist isoliert. Und es gibt eine empfundene Einsamkeit. Man kann sich ja inmitten einer großen Menschenmenge komplett einsam fühlen.
Das stimmt, ja. Es gibt Situationen, die uns tatsächlich isolieren und sehr einsam werden lassen. Also der Verlust eines geliebten Menschen, große Armut gehört dazu, Migrationserfahrungen in traumatischer Weise natürlich. Und dann gibt es, genau wie du es angesprochen hast, dieses persönliche Empfinden, dass ich mich in einer Partnerschaft, in einer Ehe, gemeinsam mit Freunden, bei einem Event furchtbar einsam fühlen kann, weil es einen Mangel an Zugehörigkeit gibt. Darauf kommen wir vielleicht noch zu sprechen. Also das hat nichts unbedingt mit der einen umgebenden Menschenmenge oder Anzahl von Menschen zu tun.
Genau, das ist keine Frage der Quantität, ne, sondern eher der Qualität. Hat auch mit Verständnis, glaube ich, zu tun. Also mit dem Gefühl der Geborgenheit und dass man so angenommen wird, wie man ist. Ne? Und das kann ja auch häufig in Beziehungen ein Problem sein. Du hast da auch sehr offen drüber geschrieben, über die Einsamkeit, die du jahrelang empfunden hast, die du teilweise auch verdrängt hast natürlich. Und bist da ganz tief auch so reingegangen, bis hin zu deinen familiären Wurzeln. Dann nimm uns doch vielleicht mal ein Stück weit mit in deine Geschichte. Ab wann hast du dann wirklich für dich gesagt, ich bin einsam oder fühle mich halt ganz klar einsam, ich muss das so akzeptieren? Und was waren deiner Ansicht nach die Ursachen?
Also so richtig als Dilemma ist mir das bewusst geworden nach einem sehr schweren Burnout im Jahr 2019. Aha. Dann kam auch noch Covid obendrauf. Covid ist überhaupt für viele so eine Sollbruchstelle, wo sich Einsamkeitsdilemmata verschärfen in der Gesellschaft. Gerade für junge Menschen, die da sehr tapfer hinter ihren Rechnern ausharren, um die Gesamtgesellschaft zu schützen und dann darüber immer einsamer werden und isolierter. Und wie gesagt, mich hat es dann bei diesem Burnout schwer erwischt und auch in der nachfolgenden Zeit kamen noch ein paar Schicksalsschläge dazu. Ich verlor meinen Job, meine Partnerin trennte sich und meine Mutter suizidierte sich auch noch. Also das war ein Potpourri aus Katastrophen sozusagen und da verschärfte sich das sehr stark. Weil du gefragt hast nach den Ursachen, die sind natürlich vielfältig, aber ich glaube, dass in meiner Familie ist ein großes Talent für Einsamkeit gegeben, nicht nur bei mir, sondern also ich bin, das steht glaube ich sogar auch im Text irgendwo so, in dem Buch, ich bin schon ein Erbe auch einer gewissen Einsamkeit. Meine Mutter, mein Vater, mein Stiefvater und auch deren Eltern waren also große Einsamkeitsexperten und Expertinnen.
Das heißt, dass sie haben die Einsamkeit gesucht oder waren einsam, ohne es zu wollen?
Beides. Also meine Mutter, der auch das erste Kapitel sozusagen des Buches gewidmet ist oder deren Geschichte ich erzähle, Jahrgang 1942, eine schon sehr belastete Kriegs- und Nachkriegsgeneration, aufgezogen von einem furchtbar strengen Vater, die sich dann in eine Ehe flüchtet, wo sie noch einsamer wird. Also das ist, und die dann irgendwann dieses Schicksal annimmt und das daraus einen regelrechten Lebensstil macht. Also sehr kultiviert, sehr, sehr, sehr wohlhabend, muss man auch sagen, und auf hohem Niveau sich isoliert und das auch so zu ihrem Lifestyle erklärt.
Aha, und, es kann ja auch sowas haben, so Formen des höheren Bewusstseins, so nach dem Motto, ich möchte mich ja gar nicht, ne, mit den Menschen abgeben. Es kann ja so ein Standeslügel dann auch haben, ne, so diese Einsamkeit.
Da kommt sehr vieles zusammen. Man kann sich das sozusagen schön schminken mit so einem Standesdünkel. Man nennt das dann auch soziale Distinktion. Sie fand dann im zweiten Ehemann einen Mann, der sich ebenfalls auf sehr hohem Niveau isoliert hat. Und die beiden haben sich dann wirklich so verbarrikadiert in einer Festung der Einsamkeit und haben das als Lebensstil dann kultiviert und wurden darüber auch immer empfindlicher und eigensinniger und konnten also Menschen dann kaum noch ertragen irgendwann.
Von da bist du groß geworden in diesem Milieu, quasi.
Ja, genau. Also meinen Stiefvater habe ich erst später kennengelernt, aber mein leiblicher Vater nun war ebenfalls ein wohlhabender Erbe, der sich ruiniert hat und der sich suizidierte, als ich 17 war und der darüber sehr einsam geworden war. Also es ist ein bürgerliches oder Upper-Class-Milieu, wo man sehr auf die Etikette, das Image und die Fassade achtet, auf die Aufrechterhaltung einer bestimmten Wohlstandskulisse und was dahinter passiert, ja, damit müssen dann alle irgendwie klarkommen und dahinter findet großes Leid und Elend statt. Wenn ich das sage, muss ich auch immer anfügen, wenn ich das sage, füge ich auch immer an, dass natürlich es gibt Einsamkeitserfahrungen, die sind von tiefer Armut geprägt, von traumatischen Erfahrungen, mhm. Stichwort Geflüchtete, alte Menschen, kranke Menschen, Menschen mit psychischen Störungen. Das sind äußere Faktoren, die sind so vehement, dass Einsamkeit die Folge sein muss, zwangsläufig, zumindest auf Zeit. Und das ist bei mir natürlich anders gelagert. Und ich glaube, wir können das Phänomen Einsamkeit immer betrachten auf einer psychologischen Ebene, aber natürlich auch auf einer politischen, auf einer gesellschaftlichen Ebene. Und dann sind das vielleicht zwei Perspektiven, die man überblenden kann, aber die doch anders gelagert sind.
Geht ja auch um der Verlust von Nähe zum Beispiel, glaube ich. Der wird ja dann auch sehr schmerzhaft irgendwo empfunden. Ne? Also auch der Einsame, der sich in die Einsamkeit flüchtet, meistens hat er doch ja ein Bedürfnis nach Geborgenheit, auch wenn das vielleicht nicht zugibt. Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast in deinem Elternhaus. Also das klingt alles sehr distanziert, distinguiert.
Ja.
Der Formhalter, Epithete, da fehlt wahrscheinlich einfach mal dieses, gerade Kinder brauchen das doch mal, gedrückt zu werden und Arm genommen zu werden. Und Kindern ist es auch völlig egal, ob es gerade mal unordentlich ist oder dreckig oder ob vielleicht auch mal wenig Geld da ist. Kinder brauchen Liebe, ne? Geborgenheit.
Auf jeden Fall. Und wenn alle Akteure und Akteurinnen in einer Familie sich schon in sich selbst vergraben haben aufgrund ihrer Probleme oder inneren Hemmnisse, Verrenkungen, wie wir das auch nennen, dann ist es vor allen Dingen für Kinder, heranwachsende Jugendliche ganz besonders schwer. Und dann entsteht eine nochmal ganz andere Art der Einsamkeit.
Wie hast du dann deinen Weg, also gerade als Jugendlicher in der Pubertät und wie auch immer, und als du dann ins Leben gingst, wie hast du das dann so mitgenommen? Wie hat dich das geprägt, auch negativ vielleicht, dass du diesen Ballast so ein Stück weit mit dir rumgeschleppt hast?
Ja, ich habe sehr früh die Erfahrung gemacht, dass meine Eltern also keine Instanz sind, an die ich mich wenden kann, um Hilfe zu bekommen oder Zuspruch oder Verständnis. Und das sage ich ganz ohne jetzt so dieses, wie man auf Neudeutsch sagt, Blame Game zu spielen, ja, ohne jetzt meine Verantwortung für mein Leben von mir zu weisen. Das ist einfach ein Faktum, dass diese beiden Elternteile sehr, sehr, sehr große Handicaps mit sich rumschleppten und deswegen auch nicht zur Verfügung standen emotional, wie du es gerade angesprochen hast. Und dann, und vielleicht kennst du das ja auch, es gibt dann so eine Gravitation zwischen den verstrahlten Kids. Man erkennt sich irgendwie so halbbewusst und unbewusst und hängt dann mit genau jenen ab und findet die Peer Group genau bei jenen, die genauso lädieren und
demoniert sind. Gleich so. Findet sich, ja.
Genau. Und so hatte ich dann also recht früh eine Clique von auch wohlstandsverwahrlosten Kids und wir versuchten uns dann irgendwie so durch die Pubertät zu hangeln und dann haben wir natürlich, irgendwann kamen dann auch Alkohol und Drogen ins Spiel.
Ne, das ist ja da ist die Nähe zu Drogen. Ich weiß nicht, wie es bei deinen Eltern war, das ist ja häufig auch so, dass Einsamkeit begleitet wird durch Drogenmissbrauch, ne? Weil man ja einfach irgendwas braucht.
Genau, Einsamkeit könnte man jetzt so etwas trivial sagen, ist auch ein großer Schmerz und Schmerz will betäubt werden. Und ich habe das zum Beispiel mit Drogen gemacht. Und auch recht ausgiebig und leidenschaftlich bis zu einem Tiefpunkt im Jahr 1994. Aber natürlich, man versucht sozusagen diesen Schmerz, diesen Inneren zu sedieren oder medikamentieren. um den Preis, dass man dadurch unter die Räder kommt irgendwann.
Also war das bei dir auch Alkohol eher oder was hat dich da eher beruhigt oder abgelenkt?
Das begann mit Alkohol und endete dann mit harten Drogen.
Du bist trotzdem ein erfolgreicher Journalist geworden, hast dann geschrieben für große Medien, unter anderem Spiegel, Neue Thüringer und andere. Das heißt, du hast es vermutlich erst einmal verdrängt. Hast daraus, man kann auch sowas auch Energie ziehen, ne? Die eine Karriere vorantreiben kann. Oder inwiefern würdest du sagen, hat es deinen Beruf den Weg jetzt erstmal behindert oder sogar befördert?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich war lange, lange Jahre getrieben von der Vorstellung, ich müsse irgendwo ankommen. Und dann, wenn ich dort ankam, ein neuer Job, eine bessere Stelle, eine Beförderung, ein noch besseres oder nobleres Medium, festzustellen, dass es doch nicht richtig war, dass es doch nicht reichte. Und ich habe also lange versucht, durch die Änderung der äußeren Umstände diesen inneren Mangel auszugleichen. Und es funktioniert aber nicht. Wenn ich versuche, ein inneres Dilemma, sagen wir es ein bisschen hochtrabend, einen inneren Schmerz zu tilgen mit etwas, was ich von außen da hineinfülle, dann muss ich immer mehr davon nehmen. Es muss immer mehr werden. Mehr und mehr und mehr. Das ist ein Fass ohne Boden. Und es hat mich viel Schmerzen und leidvolle Erfahrungen gekostet, um das zu begreifen.
Wie war das denn, wenn du jetzt in einen neuen Kollegenkreis kamst? Hattest du überhaupt den Wunsch anzukommen, also auch im Kollegenkreis anzukommen, den Wunsch nach Gemeinschaft? Oder hattest du dich da auch schon so ein bisschen auf so einer, vielleicht vom Elternhaus kommen, in so einer distinguierten Position gesehen und gesagt, okay, ein bisschen Distanz, mal gucken erstmal. Oder wolltest du wirklich dazugehören?
Ich wollte dazugehören und war aber gleichzeitig aufgrund so einer inneren Verzerrung immer hin und her geworfen zwischen so einem Minderwertigkeitsgefühl und so einer grandiosen Verstiegenheit. Also ganz merkwürdig, ja.
So, ja gut, das ist häufig so, ne? Ja, genau. So eine Überhöhung auch wiederum als Kompensation.
Eine Selbstüberhöhung und gleichzeitig so ein Schamgefühl, irgendwie nicht zu genügen. Also eine ganz bizarre Mischung. Und wenn ich dann dort angekommen war, also ich bin dann von, damals hieß es Spiegel Online noch, zur FAZ, zur tollen noblen FAZ. Und dann kam ich dort an. Und dann habe ich es aber geschafft, mich aufgrund so von irgendwelchen crazy Moves da wieder hinaus zu sabotieren. Und dann ging es wieder weiter und dann die nächste Station.
Was waren das für Crazy Moves? War das ja Arroganz oder was hat man da dir vorgeworfen?
Nein, Arroganz war es nicht. Ich glaube, das war von Medium zu Medium verschieden, aber der gemeinsame Nenner ist schon so ein Gefühl von innerer Unruhe und Unzufriedenheit und einem das Gefühl, nicht wirklich dazu zu gehören oder dass es nicht passt. Und diese innere, ich würde es Verzerrung nennen, die hat dazu beigetragen, dass ich auch nirgendwo bleiben konnte und das gleichzeitig als großes Dilemma empfunden habe.
Ja. Deswegen hast du viele Stationen natürlich gehabt in deiner Karriere, weil du immer wieder dachtest, bei der nächsten Station wird sich jetzt aber alles mit einem Schlag lösen. Ne?
Das ist die Richtung. Das ist so die Hoffnung, dass dann so eine, es gibt dann dieses, so einen Ort der Erlösung quasi von diesem Dilemma und das funktioniert aber nicht, weil es, wie gesagt, eine. Das klingt ein bisschen corny, wie man so sagt jetzt, aber ein bisschen kitschig und cheesy, aber es ist tatsächlich eine innere Entwicklung, die man durchlaufen muss. Und es ist nicht durch die Änderung der äußeren Faktoren, also mehr Geld, eine andere Partnerin, einen anderen Partner, einen schickeren Wohnort, eine bessere Wohnung, einen besseren Job. Wenn das Dilemma wirklich ein tiefsitzendes Inneres ist, wird das nicht funktionieren. Und ich habe es wirklich leidenschaftlich jahrzehntelang versucht.
Das ist aber häufig so. Also das heißt, du hast ja erstmal die Schuld oder den Grund für deine Isolation im Außenbereich gesucht, ne? Bei den anderen. Du hattest eben einfach nicht die richtige Redaktion, die richtigen Kollegen oder wie auch immer. Ne?
So. Genau, nicht die richtige
Partnerin. Die Lösung, da kommen wir dann sicherlich noch zu, lag dann daran, dass du irgendwann erkannt hast, dass ja das Problem du selbst warst. Und du hast das zuverlässig immer mit dir mitgenommen. Ne? Das war ja immer da. Es konnte nie anders sein, egal wo du warst.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Würdest du sagen, im Rückblick, dass du auch wirklich isoliert warst? Also wie gesagt, das eine ist ja immer das Gefühl, war es so, dass du keine Freunde hattest dann in deinen Redaktionsstuben, dass du auch keine Beziehung hattest, dass du am Wochenende allein warst? Oder wie können wir uns das vorstellen?
Nein, ich war also schon immer relativ gut integriert und es war auch immer umgeben von Menschen, die mir sehr wohlgesonnen waren. Aber so dieses, ja wie gesagt, dieses innere Dilemma, das war nicht zu befrieden, nur durch noch so viel Zuwendung und Anerkennung nicht.
Was fehlte dir da? Was war der größte Mangel?
Das ist eine sehr gute Frage. Der, naja, also der, die wirklich die direkte Antwort lautet, und das klingt vielleicht jetzt etwas befremdend, aber ein Mangel an Dankbarkeit und Demut dem Leben gegenüber. Ja? Also darum habe ich das vorhin erwähnt, in Abgrenzung zu Menschen, die nun wirklich in traumatischer Weise einsam sind. Mhm. Wir hatten angesprochen, Geflüchtete, alte Menschen, Menschen mit schweren, massiven psychischen Störungen, ja, schwersten Depressionen, schwere psychiatrische Störungen, die schreckliche Verluste hinnehmen müssen in ihrer Familie. Das sind wirklich Einsamkeitserfahrungen. Da kann man nicht sagen, ja, mein Gott, arbeite mal ein bisschen an dir, mach Yoga und praktiziere mehr Dankbarkeit. Das wäre fast zynisch. Aber in meinem Fall war es tatsächlich ein Mangel an Dankbarkeit und eine Weigerung, das Leben so zu akzeptieren, wie es ist. Das fiel mir sehr, sehr schwer. Es war irgendwie nicht richtig. Es war nicht genug. Es war,
du hattest einen Wunsch, der war ungeschnitten, der kam sicherlich aber aus einer gewissen Unzufriedenheit heraus. Ne? Du hattest ein Bild, wie dein Leben sein sollte, und das konntest du nicht erreichen.
Genau, und dieses Bild ist vermutlich auch eine Illusion, ein Fantasiegebilde, dessen Zweck vielleicht sogar darin besteht, dass es gar nicht Wirklichkeit werden kann und soll. Ja. Und das ist schrecklich, so in einem Warteraum zu leben, in der Hoffnung, man wird irgendwann abgeholt und dorthin gebracht, wo es richtig gut ist. Aber das Leben in einem Warteraum ist entsetzlich. Und so ist das Leben auch nicht. Das Leben, so wie ich es heute verstehe, ist ein Auf und Ab und ein wildes Tohuwabohu und natürlich auch mit viel Schmerzen und auch Leid, aber auch Schönheit. Und es geht darum, das so zu akzeptieren, wie es ist. Das heißt, nicht immer in die Hände zu klatschen und zu brüllen, wunderbar, alles toll, aber auch nicht immer sich zu sträuben gegen das, was ist. Und das ist mir wahnsinnig schwer gefallen.
Ja, genau, von diesem Bild, von
auch
diesem
ohne Drogen, zu kommen. Auch clean geworden, konnte ich das sehr schwer akzeptieren. Ja. Ah. Und das ist mit viel persönlicher Arbeit verbunden.
Auf alle Fälle, ja, da kommen wir jetzt zu, genau. Das Ganze ist ja oft so, es geht immer so lange gut und irgendwann kommt so ein Punkt, wo es dann nicht mehr funktioniert. So ist es halt bei Drogen häufig oder wie auch immer. Es kommt meistens zu so einem Knall. Das war bei dir sicherlich der Moment des Burnouts, was du gesagt hast. Das heißt, du bist in Arbeit geflüchtet. Es ging dir sicherlich immer auch irgendwo unbewusst um Anerkennung, ne? Die du haben wolltest, weil du es nicht gewöhnt warst, als Kind einfach nur für dein Dasein, egal was du machst, anerkannt zu werden und geliebt und gewertschätzt zu werden. Das kanntest du vermutlich so nicht.
Das wäre jetzt eine Interpretation auf jeden Fall. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das so ganz unterschreiben würde, aber lassen das mal so stehen.
War jetzt nur eine Vermutung, aber weil es ein häufiges Muster ist, mag bei dir anders gewesen sein. Auf alle Fälle ist es häufig diese Anerkennung, die wir dann suchen, ne? Weil du ja sagst, dass du immer wieder geflüchtet bist in so Traumbilder und die waren eben nicht zu erreichen und irgendwann ist die Unzufriedenheit halt zu groß. Entweder nimmt dann der Missbrauch zu, der Drogenmissbrauch, oder es kommen auch vielleicht Depressionen dazu, alles Dinge, die uns ja belasten und niederdrücken. Und ich vermute mal, das hat sich dann in diesem Burnout bei dir alles gebündelt, oder? 2019, wie du sagtest.
Ja, der Burnout, ich war Redakteur der Zeit und wurde dann weggekauft zur Neuen Zürcher Zeitung und wurde Kulturkorrespondent für Deutschland. Und das erschien mir als der Gipfel meiner Karriere. Also jetzt war ich doch angekommen, endlich.
Jetzt sollte alles klappen, ne?
Jetzt würde alles funktionieren und innerhalb eines halben Jahres war ich ausgebrannt. Weil ich war eine Fehlbesetzung für die Stelle, das passte nicht. Und ich hatte panische Angst, diesen Status zu verlieren und habe dadurch gerade erst alles getan, um den Job zu scheitern. Ja. Genau, du bringst es auf den Punkt. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen trivial, aber anscheinend war doch diese ganz heftige Niederlage nötig, um irgendwie aufzuwachen.
So erkläre ich das mir auf jeden Fall. War eine Befreiung, es war gut so, ne? Und das musste wahrscheinlich auch so kommen, damit du aufwachst. Wie war das dann? Also der Burnout hat dich natürlich jetzt erstmal komplett rausgerissen. Hast du dann Hilfe dir gesucht, in Anspruch genommen?
Wie bist du da rausgekommen? Ja, ich bin in der Psychiatrie gelandet, danach war ich noch in einer Klinik. Das hat aber alles nicht geholfen. Und ich brach zusammen, ich war in der Psychiatrie, also richtig hospitalisiert, sagt man, glaube ich, dann danach nochmal in einer Klinik. Aber ich bekam keinen Boden mehr unter die Füße. Dann kam, wie gesagt, Covid und dann ging so meine persönliche Isolation in so eine allgemeine über. Ich konnte mich also fast anderthalb Jahre verstecken vor der Öffentlichkeit und das verschärfte alles so.
Genau, da war die Einsamkeit ja sogar gewollt. Ne? Das war natürlich ein guter Deckmantel. Aber für dich war es eine Riesenleidenzeit, ja, quasi.
Ja, meine damalige Partnerin trennte sich verständlicherweise. Sie war selber erschöpft von diesem aufeinanderfolgenden Zusammenbrüchen und konnte nicht mehr. Das war eine Art Notwehr, das kann ich sehr gut verstehen. Und dann entschied sich meine Mutter auch noch, assistierten Suizid zu begehen. Und ich drohte ins Bodenlose zu stürzen. Das war eine schreckliche Zeit.
Also da kam wirklich eine Deckungsgleichheit. Du warst wirklich objektiv einsam, isoliert in deiner Wohnung.
Ja.
Und fühltest dich natürlich entsprechend. Wie bist du denn von da wieder aufgestanden? Wie hast du es geschafft, jetzt ganz anders im Leben zu stehen?
Es gab dann eine Phase, dramatische Verwicklungen, auch eines romantischen Abenteuers. Auch wieder eine Sache, wieder die Idee, etwas von außen, in diesem Fall ein Mensch, ja, ein schöner, talentierter Mensch wird mich also irgendwie retten vor dem Einsamsein und wird diesen inneren Mangel ausgleichen. Das funktionierte gar nicht. Auch dieser Mensch hat sich vollkommen zu Recht abgewendet irgendwann. Und dann war ich wirklich noch tiefer, noch weiter am Boden zerstört, kann man sagen. Und da gab es zum Glück einen sehr rabiaten Freund, der so vehement gegen diese Tendenz gegen meine verzerrten Vorstellungen vorgegangen ist. Und zum ersten Mal, der ist schon lange in meinem Leben, aber zum ersten Mal habe ich den richtig ernst genommen und habe diese Helfenhand ergriffen, voller Widerwillen, weil er ein ganz anderes Leben führt als ich. Aber ich dachte, irgendwie anscheinend war der Schmerz oder das Leid, auch wenn das jetzt ein bisschen melodramatisch klingt, so groß, dass ich irgendwie die Bereitschaft hatte, was zu ändern und nicht mehr auf meinen eigenen Willen zu beharren. Nicht mehr zu sagen, ja, ihr habt ja alle recht, aber ich mache es trotzdem so. Sondern zu sagen, ich kapituliere hier, ich bin am Ende, ich mache jetzt das, was mir diese Freunde raten. Und das war, und nehme die Hilfe an und das war meine Rettung, ja.
Das ist ja häufig so. Wir tun ja das mal erst, wenn es nicht anders geht. Das ist leider so.
Genau.
In dem Fall, wie sah die Rettung aus? Hat er dich erstmal rausgeholt aus deiner Isolation oder was habt ihr gemacht? Oder?
Ja, er war einfach da für mich. Wir haben täglich telefoniert und das ist umso beachtlicher, als er ein Unternehmer ist, der sehr viel beschäftigt ist, eine große Familie hat mit 2 Kindern und eine Unmenge Leute, die an ihm herumzuppeln und so weiter. Und wir haben jeden Morgen 5, 6 Tage, jeden Morgen 2 Jahre lang um 8 Uhr telefonieren, eine halbe bis dreiviertel Stunde. Also allein das ist ein wahnsinnig großzügiges Geschenk, wer macht sowas? Ja? Ja. Und das hat mir geholfen, in den Tag zu kommen und es gab dann auch noch 1, 2 andere Freunde und an die ich mich, was heißt geklammert habe, aber auf die ich gehört habe und wo ich Anschluss gefunden habe.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Was hat dir denn geholfen oder wie bist du dann auf den Weg gekommen, zu sagen, das Problem war die ganze Zeit auch ich selbst. Das war in mir selbst. Also ab wann hast du begonnen, das zu reflektieren, deine Familiengeschichte, aber auch zu sagen, ich muss ja in mir etwas ändern. In mir muss ich das ändern, weil mein Inneres ist bedingt das Äußere um mich herum.
Und das wusste ich ja schon lange. Als ich 1994 bin ich clean geworden, also clean und trocken, also keine Drogen, kein Alkohol. Und da ist schon klar gewesen, irgendwas stimmt mit dir nicht, Daniel. Okay. Wenn du in so eine Misere reingerätst, mir war das schon klar und ich habe Therapie damals gemacht und besuche auch seitdem die 12-Schritte-Gruppen, die mir sehr geholfen haben, sehr geholfen. Und ich wusste schon immer, das ist mit sehr viel persönlicher Arbeit, also Arbeit mit mir selbst verbunden. Mhm. Aber ich habe das wie so eine Art Lippenbekenntnis immer aufgesagt, wie so ein Synchronsprecher, der aber den Text gar nicht wirklich begriffen hat, dass ich dieses erworbene Wissen auch anwenden muss. Und zwar auch, wenn ich keine Lust habe darauf. Mhm. Wie ein guter Freund immer sagt, wenn ich dem sage, ich hab keinen Bock, das zu machen, dann sagt er, mach es halt ohne Bock. Mach's ohne Bock. Entscheide hinterher, ob es gut war und nicht vorher. Du warst immer als schon vorher. Und diese ganzen, das wusste ich schon lange, dass das mit meiner mit Arbeit an mir selbst verbunden ist. Aber ich habe mich da drum herum gemogelt und erst, glaube ich, ja, 2021, 2022 begriff ich dann. Also dann hatte ich wirklich jetzt genügend Schläge kassiert, für die ich auch selber mit zu verantworten habe, dass ich bereit war, wirklich was zu ändern auf täglicher Basis.
Was hast du geändert? Schreibst du auch in deinem Buch, ne? Es hat ja auch viel mit unserem Denken zu tun. Es ist auf der mentalen Ebene auch stark, ne? Erstmal die Einstellung ist schon mal wichtig.
Also, zum einen höre ich auf Freunde und Freundinnen, wenn sie Kritik üben und sage nicht immer gleich ja, aber. Ja, weil ja, aber heißt immer nein. Ne? Wenn du mir jetzt sagst, Daniel, wie wär's, wenn du mal ein bisschen früher zu Bett gehst und nicht immer abends 14 Espresso und dich reinschüttest, sage ich ja, du hast recht, aber weißt du, dann heißt eigentlich nein.
War es auch nicht kritikfähig, früher nehme ich an, oder? Weil es ist häufig dann so.
Genau, letztlich so ein eklatanter Mangel an Aufgeschlossenheit gegenüber dem Unbekannten oder Neuen. Das ist das eine. Und auch ein Mangel an Bereitschaft, was Neues auszuprobieren. Das sind so zwei Grundkonstanten meines Charakters. Und da muss ich viel tun, um nicht wie immer wieder in diese Falle dieser Arroganz oder dieser Anmaßung oder wie auch immer so wieder so zurückzuschlittern. Das ist das eine. Was habe ich noch getan? Ich glaube, dass es mir gelungen ist, ein bisschen dankbarer zu sein für das, was ich habe, für das Leben, so wie es ist. Und wenn ich diese Dankbarkeit nicht empfinde, was oft der Fall ist, ja, oder recht oft, dann tue ich so, als ob ich dankbar wäre. Oder ich bitte darum. Ja. Man kann das Gebet nennen, wie auch immer man das nennt. Ich versuche, tue dann so, als ob ich dankbar wäre und sage, Mensch, guck doch mal. Ja. Also ist doch alles, also den Fokus zu ändern und nicht immer auf das zu starren, was nicht ist, was nicht gut läuft, was besser laufen könnte, sondern die Fülle, die in meinem Leben ist, also das sind vor allen Dingen, und das ist ganz wichtig, sind das Menschen. Ja. Und eben nicht Statussymbole, Jobs, Visitenkarten. Das ist alles so wahnsinnig kitschig und trivial, aber das wissen ja. Wir alle irgendwie. Aber ich hab's auch gewusst, aber ich habe das nicht in Handlungen und
du hast es nicht im
übersetzt Internet. Und ich konnte das
nicht übernommen. Genau. Das Wissen ist das genau. Eine rational, da wissen wir immer alles, ne? Da sind wir alle sehr genau. Schlau, aber genau, man muss es dann auch fühlen, ne? Sag ich mal, das Wissen fühlen. Also du hattest ja vorhin schon gesagt, Dankbarkeit und Demut haben dir gefehlt. Also ich vermute, das sind auch die Schrauben, an denen du zum Beispiel gedreht hast, da? Also auch eine Demut. Dann zum Beispiel. Dankbarkeit
geht ja Hand in Hand. Ja, gibt's wundermaßen. Mhm.
Genau.
Erstmal ja, nicht freiwillig.
Also, es ist ja nie zu spät. Das ist doch gut.
Es ist nie zu spät. Das stimmt auch. Also ich, vielleicht kennst du den Gedanken auch, diese Reue und Zerknirschung. Was habe ich getan und hätte ich nicht. Hätte ich doch. Aber es ist, du hast vollkommen recht, es ist nicht zu spät. Und da, es gibt ja diesen wunderbaren Slogan der anonymen Alkoholiker und ihrer ganzen Spin-off-Gruppen, der lautet, nur für heute. Also gestern ist passé. Morgen kannst du gar nicht, die Zukunft genau. Kannst du eh nicht kontrollieren. Du hast nur heute. Nur für heute. Ja. Und das rufe ich mir oft in Erinnerung.
Das ist doch auch etwas Befreiendes, oder? Finde ich. Wenn man dann einfach sagt, das ist erstmal der Moment und den will ich gestalten. Ja. Und nicht diesen Rundweg. Das freut uns sehr. Gehst du eigentlich noch zu Selbsthilfegruppen? Weil du gesagt hast, die NAs, also Narcotic Anonymous, haben dir geholfen damals bei der Sucht. Machst du das noch oder nutzt du das nicht mehr so, die Angebote der Selbsthilfe? Ist ja auch immer also so etwas wie Einsamkeit.
Auf jeden Fall, das ist eine tolle, große, mittlerweile weltweit agierende Bewegung, bei der alle mitmachen können, unabhängig von Alter, sexueller Ausrichtung, ethnischer Zugehörigkeit. Es gibt keine Mitgliedsbeiträge, es gibt keine Chefs oder Chefinnen, es gibt keine ideologische Ausrichtung. Das ist ein Ort, wo Menschen sich zugehörig fühlen können, die große Probleme mit Zugehörigkeit haben und wo es Hoffnung gibt für die hoffnungslosen Fälle. Das habe ich hunderte Male erlebt, dass Menschen, die komplett ohne Hoffnung waren und die aufgegeben worden waren von allen Institutionen, von der Gesellschaft, von einfach allen dort wieder auf die Beine gekommen sind. Das ist eine, ich kann es nicht anders sagen, eine segensreiche Gemeinschaft, Community.
Aber momentan nutzt du die Angebote nicht so regelmäßig.
Doch.
Doch. Ja. Es sind auch, wie gesagt, ein Punkt, Isolation zu überwinden, ne? Weil du in der Gruppe, was man hat, Krankheit, Probleme, was auch immer. Du hast mit Gleichgesinnten zu tun und ich finde, das macht ja dann ja. Immer schon die eigenen Probleme ein bisschen kleiner oder leichter zu ertragen. Ne?
Auf jeden Fall. Also Menschen, die von Einsamkeitsgefühlen geplagt sind, und das klingt natürlich jetzt absurd, aber sind alleine in sehr schlechter Gesellschaft. Ich und mein von Grübeleien, Ängsten, Sorgen, Misstrauen und so weiter, bevölkerter Kopf. Wir beide sind alleine eine sehr schlechte Gesellschaft füreinander. Und sobald da andere dazukommen kann, gibt es Hoffnung.
Diese Erkenntnis ist halt wie so oft, ne, finde ich, immer der Anfang der Lösung, etwas zu verändern. Man muss es erst mal sich bewusst machen. Zum Schluss noch gefragt, was tust du heute, wenn du merkst, die Dämonen sind wieder da und versuchen dich zurückzuziehen, so in diesen alten, auf diesen einsamen Stamm? Was sind so vielleicht deine täglichen Tricks oder wie auch immer?
Die Gruppen sind auf jeden Fall gut und anrufen. Also wie man so im Therapiesprech sagt, sich zumuten, ja. Anrufen und vor allen Dingen ehrlich sagen, wie es ist. Ja, also das nicht sugarcoaten, das nicht irgendwie einkleiden in irgendwie in eine coole Story, sondern wirklich ehrlich sagen, wie es ist.
Dann hoffe ich mal, du machst mit deinem Buch ja auch Mut. Ich glaube, das war vielleicht auch so ein kleiner Ansatz. Du schreibst natürlich über dich, du schreibst über deinen Weg, deine Rettung, aber du kannst natürlich Menschen auch Mut machen. Und hat dich auch überrascht, dass dieses Buch durchaus eine gute Resonanz gefunden hat? Also, dass Einsamkeit durchaus ein größeres Thema ist, als man vielleicht denkt?
Nein, hat es. Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, auf die kann ich keine schlüssige Antwort jetzt gerade geben.
Weil es für mich zeigt, dass es ja durchaus in der
Gesellschaft. Ich freue mich, dass es Anklang findet und dass sich Leute identifizieren, dass sich Lesende damit identifizieren können.
Du liest ja auch unter anderem in Berlin am 30. April. Wir wünschen dir nach wie vor viel Erfolg. Vielen Dank. Danke, dass du bei uns warst.
Danke euch.
Gerne. Und weiter viel Erfolg.
Tschüss.
Ciao. Das war die Folge diesmal mit dem Journalisten und Autor Daniel Hart. Er hat ein sehr interessantes Sachbuch zum Thema Einsamkeit veröffentlicht. Schaut gerne rein. Die Shownotes haben wir euch verlinkt. Und das war's für dieses Mal. Am Mikrofon verabschiedet sich Oliver Keltner. Und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bye, bye.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.